Fritz. Podcast.
Theresa Sickert. Trackback.
Die Show mit Internet und so, die hört ihr gerade auf Fritz. Ich habe euch nicht so viel versprochen, denn natürlich, es geht hier die nächsten 2 Stunden um Internetkram, unseren allerliebsten Lebensbegleiter, denn das Internet, das schläft ja niemals. In der nächsten halben Stunde werde ich euch ein tolles Blog vorstellen, und zwar die Tatortköche. Die haben nämlich nicht nur, wie der Tatort was für euch hat, quasi für die viereckigen Augen jeden Sonntag. Die haben da noch was Passendes auch, was ihr euch in den Magen stopfen könnt. Deswegen sind sie die Tatortköche, und mit denen werden wir hier gleich sprechen. Bei Trackback gibt's aber auch andere Musik, und zwar Musiktipps unter der Creative Commons Lizenz. Das ist eine freie Lizenz, unter der Künstler auch ihre Musik veröffentlichen können und dabei selber bestimmen, wie ihr diese Musik verwenden dürft. Zum Beispiel kostenlos gibt es die dann häufiger mal zum Download. Ihr dürft diese Musik dann vielleicht auch ganz legal mit Freunden teilen, und solche Musik stellen wir euch hier immer bei Trackback vor. Und wir machen den Anfang diesmal mit der Rookie EP von Prolita. Ein wunderbares Highlight, gerade rausgehauen worden von ihm für euch in diesem Jahr. Und da sind wirklich lauter kleine wunderschöne Hits drauf. Klingen so nach Jazz, Swing, Charleston, alles, was das Herz begehrt. Wenn es euch gefällt, geht ihr einfach in unser Blog trackback.fritz.de, und da gibt es auch einen Download-Link.
Oh,
bei Trackback durchforsten wir für euch jede Woche das Netz auf der Suche nach wunderbarer Netzmusik zum Download für euch. Und da finden wir zum Beispiel bei Netzmusikportalen wie Yamendo solche Songs By the River von Prolita.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Wir bringen euch ja hier jede Woche die Link-Tipps ins Radio. Das heißt, wir schauen ins Netz rein und überlegen uns, was könntet ihr vielleicht noch nicht gesehen oder gelesen haben, was aber echt mal ein Blick wert ist. Wayne Schlegel klärt euch auf.
Es ist schlimm genug, dass bei dem Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo 12 Unschuldige ums Leben gekommen sind und 4 weitere bei einer anschließenden Geiselnahme. Was CDU und CSU allerdings daraus machen, ist, Zitat, in höchstem Maße unseriös, schreibt wörtlich der Rechtsanwalt Stadler auf seinem Blog. Die Christdemokraten fordern nämlich nun wieder die Vorratsdatenspeicherung. In Frankreich gibt es sie schon, der Anschlag auf Charlie Hebdo konnte trotzdem nicht verhindert werden, so der Kritiker. Was andere religiöse Menschen über das Attentat denken, hat die Berlinerin Juna auf ihrem Blog irgendwie jüdisch niedergeschrieben. In ihrem Artikel Je suis Charlie verurteilt sie das Attentat und schließt damit, dass so ein schlimmes Ereignis erst recht niemals zu Hass führen darf. Sie schreibt, man wird mich nie dazu bekommen, eine Religion an sich zu hassen. Man wird mich nie dazu bekommen, mich Vorurteilen anzuschließen. Ich, der gegenüber so oft viele Vorurteile geäußert werden, werde mich nie auf diese Ebene begeben. Einer, der sich Zeit seines Lebens für ein freies Netz und den freien Zugang zu Wissen eingesetzt hat, war der Internetaktivist Aaron Swartz. Weil Swartz im Zuge einer aktivistischen Aktion ein großes amerikanisches Fachzeitschriftenarchiv gehackt und dessen Daten illegal heruntergeladen hatte, wurde er strafrechtlich verfolgt. Dem Hacktivisten drohten bis zu 35 Jahre Haft. Noch bevor es zu einem Urteil kam, nahm sich Swartz das Leben. Seine Geschichte ist verfilmt worden und ist seit kurzem in einer deutschen Version in der ZDF-Info-Mediathek zu sehen.
Und wenn ihr euch jetzt denkt so, hä, aber woher soll ich jetzt wissen, wo genau in der Mediathek? Dann geht ihr einfach mal in unser Blog zur Sendung trackback.fritz.de, denn da gibt's für euch nochmal alle Links zu den Linktipps von Wayne Schlegel. Für viele von euch ist ja am Sonntag immer Tatorttag. Da sitzt ihr mit euren Freunden oder vielleicht mit euren Mitbewohnern zusammen zu Hause rum auf der Couch und schaut euch den sonntäglichen Krimi an. Ihr könnt noch ein bisschen ein schöneres Happening draus machen. Und zwar mit der Hilfe vom Tumblr Tatortküche. Denn die haben für euch für jeden Tatort nochmal das passende Menü zum Nachkochen dabei. Und jetzt ist bei mir Tatortkoch Nick Martin am Telefon. Hallo Nick.
Hi, Theresa, moin.
Hallo, was gibt's denn an diesem Sonntag für ein Tatortrezept?
Der Tatort kommt dann aus Dortmund und dazu haben wir Pfefferpotage gemacht, also sowas in Richtung Gulasch mit einer ordentlichen Portion Pfeffer drin.
Warum ist das jetzt das geeignete Essen für einen Dortmunder Tatort?
Es kommt, es ist ein typisches Rezept aus der Region und das ist so das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, nämlich mit typischen Rezepten sich kulinarisch auf den Tatort einstimmen.
Okay, wie macht ihr euch denn noch so weiter irgendwie Gedanken zu diesem Essen? Also wann wird aus einem, ich sag mal so ganz normalen Rezept dann das Tatortrezept? Also überlegt ihr euch das selber oder stolpert ihr woanders drüber und sagt, das ist heute jetzt das Rezept für den Tatort?
Ja, also dadurch, dass wir natürlich in ganz viele verschiedene Küchen in Deutschland eintauchen, ist natürlich immer die Herausforderung, aus jeder Region was Leckeres zu finden. Und da stöbern wir uns durchs Netz, fragen Freunde, die jetzt in Deutschland überall verteilt sind. Oder jetzt wie in Dortmund kontaktieren wir auch Blogger und fragen da mal nach. Da hat uns jetzt an diesem Wochenende das Dortmunder Mädel geholfen. Sie hat auch einen ganz tollen Blog über Dortmund und ja, dann so holen wir uns unsere Ideen und lassen uns inspirieren. Also es ist immer so eine kleine Reise durch Deutschland, die wir da machen, digital. Und am Ende kommt immer so ein leckeres Rezept raus, was die Region dann irgendwie wiedergeben soll oder so typisch sein soll für die Region.
Ihr kocht ja eigentlich immer schon vor, damit ja also die anderen dann pünktlich zum Sonntag sich auch noch die Sachen besorgen können und das nachkochen können und so weiter. Das heißt, genau. Ihr beide, denn du bist ja nicht alleine, die Astrid macht auch noch mit dir mit.
Ja, genau.
Wie macht ihr das dann, wenn ihr Tatortabend habt? Kocht ihr dann nochmal was oder kocht ihr vielleicht schon das nächste Gericht für die nächste Woche?
Ja, das ist das Schicksal der Tatortküche, dass ausgerechnet wir es natürlich nicht passend haben. Denn wir sind tatsächlich dann immer schon eine Woche weiter.
Das heißt, ihr kocht dann wirklich an dem falschen Tatortabend sozusagen das für die nächste Woche?
Ja, also wenn wir es nicht anders vorher hinbekommen, dann ist es tatsächlich so, dass wir dann schon in der nächsten Tatortwoche sind. Aber es kam auch schon vor, dass wir gesagt haben, okay, wir haben das jetzt unter der Woche mal ausgetestet und probiert und eben das Rezept online gestellt. Und das war aber so lecker und wir haben jetzt noch Zeit und dann machen wir es doch am Sonntag gleich wieder. Und dann sind wir tatsächlich mal, so wie es sich gehört, passend zum Gericht und passend zum Tatort so auf einem Nenner sozusagen.
Und hat der Tatort sich schon mal bei euch gemeldet?
Der Tatort meldet sich, mal mehr, mal weniger. Also ganz häufig über Twitter. Da haben wir Kontakt zu den verschiedenen Sendeanstalten. Der NDR hat sich da schon mal gemeldet. Auch mit dem RBB hatten wir zumindest über Twitter mal Kontakt. Aber so hochoffiziell haben wir noch keine Einladung zum Set oder so bekommen. Also scheinbar ist die Kantine vor Ort an den Drehtagen noch gut genug.
Aber der Aufruf ist jetzt da. Also wenn Sie wollen, der Tatort kann sich jetzt gerne melden bei Nick.
Auf jeden Fall.
Okay. Die passenden Rezepte auf jeden Fall zum aktuellen Tatort, zum Dortmunder Tatort, gibt es dann also von den Tatortköchen in der Tatortküche. Ihr könnt einfach mal in unserem Blog vorbeischauen, trackback.fritz.de. Da stehen nämlich nochmal alle Links zu dieser Sendung und dementsprechend auch der zu Nick und Astrids Tatortküche. Nick, ich danke dir sehr. Hab ein schönes Wochenende.
Ja, wünsche ich euch auch. Ciao.
Ciao. Und das ist Timo Haue für euch jetzt mit Wenn du gehst.
Thank you.
ist ein Geschenk von Timo Hauer an euch, wenn du gehst. Den Livesong gibt's gerade nämlich auf seiner Soundcloud-Seite kostenlos zum Runterladen. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas bedeutet, aber vielleicht gibt es ja bald ein Live-Album von Timo Hauer. Das wäre zumindest zu vermuten. Wir werden euch natürlich, falls das so sein sollte, auf dem Laufenden halten.
Fritz Trackpack.
Im Dezember gab es in Schottland eine ganze Menge großen Wirbel, weil ein 19-jähriger Typ getwittert hat, da hätte es einen Zusammenstoß von mehreren LKWs in Glasgow gegeben. Das Problem war nur, die Polizei hat es ernst genommen, der Typ meinte aber das nicht so ernst, wollte eigentlich nur einen kleinen Scherz machen. So, jetzt hat der Typ auf jeden Fall ein fettes Verfahren am Hals und die Polizei, die will auch weiterhin das Netz nach weiteren angreifenden Kommentaren überwachen. Wir wollen das jetzt bei Trackpack mal zum Anlass nehmen, über Polizei und Social Media zu sprechen, und zwar wie das eigentlich bei uns hier in Deutschland ist. Wann macht es Sinn, dass die Polizei sich in Social Media aktiv beteiligt, wann eigentlich nicht? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Kriminologen von der Polizeihochschule in Potsdam, Thomas Gabriel Rüdiger, geskypt. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, ja, verständlicherweise waren natürlich die Leute in Schottland erstmal ganz schön verärgert, aber auch bei uns empfinden ja viele Leute Social Media als privat. Sollte sich die Polizei vielleicht deshalb besser aus Social Media raushalten?
Ich denke, dass wir gar nicht so richtig wissen, was die Leute eigentlich wirklich möchten. Denn gegenwärtig haben wir ja eigentlich eine Situation, wo wir wieder in einem Spannungsverhältnis stehen zwischen der Frage Recht im Netz und Überwachung. Die einen sagen, wir wollen keine Überwachung. Das ist auch teilweise meine Ansicht in vielen Aspekten. Aber andererseits zum wieder gibt es auch Personen, die sagen, es kann kein rechtsfreier Raum sein. Und wenn es kein rechtsfreier Raum ist, sein sollte, dann muss auch die Polizei irgendeine Rolle dort mitspielen.
Warum ist es denn so sinnvoll, einen Ansprechpartner in den sozialen Medien zu haben?
Ja, also ich sehe das wie folgt, ne? Im Straßenverkehr würde keiner die Polizei als sichtbare Person wegdenken wollen. Ja? Allein, dass man jemanden in Uniform sieht, gibt ja doch, also in Deutschland zumindest, gibt ja doch eine gewisse Form von Sicherheit und dass die Normen eingehalten werden. Und da ist einfach die Frage, warum sollten wir dann in einem digitalen Raum eigentlich nicht auch präsent und ansprechbar sein? Ich meine, jeder kann sich selber fragen, wer sagt nicht zu seinen Kindern in der Straße, spricht die Polizei an, wann das passiert? Und die Kinder verbringen auch viel Zeit im Netz. Nur dort ist das gar nicht möglich, weil die Kinder noch nie die Polizei gesehen haben. Ich denke einfach, dass wir hier als kompetente Ansprechpartner vorhanden sein müssten, weil vermutlich doch auch ein Bedarf dafür da ist. Und das sieht man letztendlich ja auch dann, wenn die Polizei in sozialen Medien aktiv ist, wie zum Beispiel der Berliner Polizei bei Twitter, wie viele Follower sie haben.
Da besteht doch aber ein Unterschied zwischen, die Polizei ist sichtbar im Netz unterwegs und die Polizei ist unsichtbar. Ist das auch der Unterschied, den sich die Bürger wünschen? Sie wollen zwar, dass die Polizei also sichtbarer Ansprechpartner ist, sie wollen aber keinen unsichtbaren Überwacher?
Also zunächst ist es immer schwierig zu sagen, was der Bürger will, wenn wir keine Studien dazu eigentlich haben, was man tatsächlich jetzt mal unter uns auch mal durchführen sollte, vermutlich. Wie der Bürger eigentlich wirklich mit Recht und mit Sichtbarkeit und Polizeipräsenz und so im Netz umgehen möchte. Aber wenn wir das tatsächlich mit der physischen Realität vergleichen, dann kann man auch das Netz letztendlich aufteilen in einen öffentlichen Bereich und in einen nicht öffentlichen Bereich. Der öffentliche Bereich sind die Kommentare, Foren, die man einfach aufrufen kann, ohne dass man ein Passwort braucht oder sich anmelden muss. Es gibt aber auch Foren, da bräuchte man ein Passwort, wo man sich anmelden müsste. Ich denke, dass dann in diesem öffentlichen Bereich auch die Polizei das Recht haben muss, einfach aktiv zu sein und sich zu zeigen. Inwiefern wir jetzt unsichtbar dort mitlesen, ist das auch durchaus eine schwierige Frage. Nur letztendlich gibt es das ja in der physischen Realität auch. Ihr wisst ja auch nicht, wenn ihr im Einkaufszentrum seid, ob der Beamte da drüben zum Beispiel ein Kriminalbeamter ist. Und sobald ihr dort eine Straftat begeht, sagt der Kriminalbeamte auch, du, ich habe dich jetzt hier gesehen, du hast eine Straftat begangen, jetzt muss ich gegen dich vorgehen.
Wenn wir jetzt mal zurück ins Netz gehen, wie arbeitet denn gerade die Polizei in Deutschland in den sozialen Medien? Klar, dass also jedes Bundesland natürlich das nochmal so ein bisschen anders regelt.
Es ist so, dass aus meiner Sicht tatsächlich die Polizei hauptsächlich dann aktiv wird, wenn jemand sie einschaltet. Wenn zum Beispiel jemand sagt, du, ich bin hier beleidigt worden, und das kommt tatsächlich häufiger vor, dass solche Anzeigen kommen im Netz, als man denkt. Also Stichwort Trolle ist ja da nicht unbekannt. Oder auch Shitstorms. Und dann wird die Polizei tatsächlich aktiv. Es gibt aber auch viele, die mittlerweile erkannt haben, dass wir auch tatsächlich als Ansprechpartner sichtbar sein müssen. Und viele Polizeibehörden in Deutschland setzen im Rahmen einer institutionellen Polizei tatsächlich auch auf diese Sichtbarkeit, wo wir aktiv drin sind.
Du beschäftigst dich nun in deiner Forschung damit, wie Polizei in sozialen Netzwerken sichtbar sein sollte. Wie würde das denn deiner Meinung nach idealerweise aussehen?
Ja, also das ist tatsächlich auch, wie alles, eine schwierige Frage. Es gibt halt ein schönes Beispiel und das ist aus den Niederlanden. In den Niederlanden gibt es ein Online-Spiel für Kinder, wo es häufig auch zu sexuellen Missbrauchsdelikten gegen Kinder gekommen ist. Und die niederländische Polizei hat sich Folgendes gesagt: Ich gehe einfach dorthin, wo die Täter auch sind und wo die Kinder sind. Und die haben in diesem Spiel eine virtuelle Polizeiwache installiert mit einem echten Polizisten in Absprache mit der Firma, der dort sichtbar ist und der einfach als Ansprechpartner funktioniert. Das Problem ist halt im Social-Media-Bereich, dass wir so viele unterschiedliche soziale Medien haben, dass man niemals, selbst wenn man wollte, alles abdecken könnte. Deswegen finde ich, ist das schon ein richtiger Weg, dass wir in den größten Social-Media-Bereichen tatsächlich individuelle Ansprechpartner der Polizei installieren, die man auch anruft, also die anrufen, die man ansprechen kann, die man über Social Media kontaktieren kann. Und ich persönlich muss auch sagen, ich wünschte mir auch, dass wir perspektivisch vielleicht auf WhatsApp setzen. Und zwar, wie müsste man sich das vorstellen? Es gibt viele Polizisten, die sind extra dafür da, in Ortschaften und in Gemeinden als Ansprechpartner für die Bürger zu dienen. Und ich denke, dass das halt eine Möglichkeit wäre, wie man noch besser für den Bürger zur Verfügung stehen würde, indem man eine dienstliche Smartphone kriegt, eine dienstliche Smartphone-Nummer hat und diese zum Beispiel angibt im Rahmen dieser bürgernahen
Kommunikation. Na, da sind wir mal gespannt, ob ihr vielleicht bald mit dem Polizeibeamten eures Vertrauens WhatsApp-Nachrichten schreiben könnt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Das war Thomas Rüdiger von der Polizeihochschule in Potsdam über Polizei und soziale Medien. Das könnt ihr auch gerne nochmal nachhören in unserem Podcast. Den gibt es immer im Anschluss an die Sendung. Diesen Song habt ihr auch im letzten Jahr schon bei Trackback gehört. Drew's Theory mit Noises. Für mich einer der Songs des letzten Jahres, einer meiner Lieblingssongs. Das Schöne ist, den könnt ihr euch kostenlos runterladen und damit einfach die nächste Party beschallen oder einfach euch selbst. Alles, was ihr tun müsst, ist mal in unser Blog zur Sendung zu gehen. Trackback.fritz.de. Da gibt's einen Download-Link.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Was fällt euch eigentlich so ein, wenn ihr an Geek Culture denkt? Vielleicht denkt ihr an Drohnen, an Katzen und an Bots. Das sind dann auf jeden Fall drei Dinge, die auch in den Link-Tipps von Wayne Schnegel für euch vorkommen.
Weil das Internet manchmal so ein unangenehmer Ort sein kann, gibt es ein paar Methoden, um sich diesen Ort wieder zu verschönern. Twitter-Doppelgänger. Im britischen Guardian schreibt Jess Zimmermann über die Freuden eines eigenen und auch anderer Bots, weil ihr denen alles an den Kopf werfen könnt, ohne jemanden zu verletzen. Der Bot erledigt sozusagen alle unangenehme Kommunikation im Netz. Was für eine gute Idee! Es gibt ein Video von einer Katze, die verkleidet mit einem Haikostüm auf einem Staubsaugerroboter durch die Küche fährt. Über 9 Millionen Mal wurde dieses Video angeschaut. Doch das Internet wäre nicht das Internet, wenn es da nicht noch was draus machen würde. Ronny vom Blog Kraftfuttermischwerk hat das Video von einem Hai im Katzenkostüm auf dem Saugroboter entdeckt. Dieses Video hat erst knapp 50.000 Views. Ihr könnt noch ein paar mehr draus machen. Habt ihr schon mal versucht, eine Drohne zu steuern? Gar nicht so einfach. Das musste auch ein YouTuber erkennen. Das Video ist mit der Kamera an der Drohne gedreht. Hoch oben fliegt sie durch die Luft, immer langsamer kommt sie runter, am Boden beginnt ein Mensch zu laufen, immer schneller und schneller und dann... Wie My First Day mit My Drohne ausgeht, könnt ihr euch bei YouTube anschauen.
Alles, was ihr dafür tun müsst, ist mal in unser Blog gehen, trackback.fritz.de. Da haben wir nämlich immer alle Link-Tipps für euch verlinkt, genauso wie die Netzmusik, die hier bei Trackback gespielt wird. Und ganz am Ende der Sendung gibt's noch einen obendrauf, und zwar unseren Podcast. Und das hier, das ist eben Netzmusik. Francesco Novara, Express 999. Viel Spaß. glaube, die Raumfahrtfans unter euch waren ganz aus dem Häuschen, als die NASA im vergangenen Jahr ihr Archiv an Sounds aus dem Weltall und dem Kontrollraum und so einfach mal für lau ins Netz gestellt hat. Aber was machen eigentlich dann irgendwie so die ganz normalen Leute wie wir damit? Nichts, aber es gibt Künstler, die machen da draus was. So wie Francesco Novara, der hat sich diese Samples genommen, hat sie einfach mal durchgeschüttelt, noch eigene Sounds mit runtergemischt und damit eine ganz eigene EP verfasst, die ihr euch kostenlos runterladen könnt. Alles, was ihr tun müsst, ist mal in unser Blog zur Sendung zu gehen. Das Technikjahr beginnt ja immer mit einer sehr großen Messe in Las Vegas, und zwar der CES, der Consumer Electronics Show. Von Dienstag bis Freitag fand sie da statt. Insgesamt haben da über 36.000 Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen mal gezeigt, was sie für neue Produkte am Start haben. Smartphones, Fernseher, Tablets, sogar Autos waren dabei. Und in der Vergangenheit, da wurden da durchaus bahnbrechende Dinge vorgestellt, zum Beispiel der allererste Videorekorder oder auch der allererste DVD-Player. Und unser Fritz-Reporter Wolfgang Stufflesser, der war mit dabei. Wolfgang, gab es denn in diesem Jahr auch mal wieder so ein richtig dickes Ding auf der CES?
Nee, also so die richtig den nächsten DVD-Player oder sowas habe ich nicht gefunden. Ist vielleicht keine ganz große Überraschung, aber ganz irre fand ich für mich als Eindruck einfach, wie viele verschiedene intelligente Armbanduhren man hier jetzt sieht. Also diese Smartwatches, die sind fast an jedem Stand verschiedene Modelle. Die sind auch gar nicht schlecht. Also sie verbinden sich halt klar mit dem Smartphone und zeigen dann zum Beispiel SMS, die ankommen, auf dem Display an, am Handgelenk. Also so Fitness ist ein Riesenthema hier, und an vielen Messeständen einfach sieht man jetzt Laufbänder, auf denen dann irgendwelche Models rumlaufen, die diese Geräte anhaben und zeigen, wie super sportlich man damit dann sein wird wahrscheinlich.
Man liest ja auch immer wieder von so ganz absurden Entwicklungen, wie zum Beispiel Feuerzeugen zur Raucherentwöhnung, intelligente Socken. Was war für dich so das skurrilste Gadget, das dir über den Weg gelaufen ist?
Also wo ich echt nur noch mit dem Kopf geschüttelt habe, das wäre vielleicht dieser Cube. Das ist so ein großer weißer Kasten, und da drin steckt ein Lautsprecher, der sich eben über Bluetooth mit dem Telefon oder Tablet verbindet und Musik macht. Soweit gut. Aber dann kann man den Kasten auch noch aufklappen und Bierflaschen reinstellen und die dann mit Eis kühlen. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, warum ausgerechnet diese beiden Sachen, warum man die jetzt in ein Gerät stecken muss. Außerdem soll es $1,100 kosten, das sind umgerechnet mehr als 900 Euro für ein Gerät, was in meinen Augen eine Lösung auf der Suche nach einem passenden Problem ist.
Gab es denn auch was dich tatsächlich wirklich so total aus den Latschen gehauen hat, dass du am liebsten gleich wirklich mit nach Hause genommen hättest?
Absolut. Das wäre für mich ganz klar dieses Hovertracks. Das ist so eine Art Mini-Segway. Segway kennt man noch. Mhm. Das ist dieses Teil, was sich quasi selbst senkrecht hält. Im Grunde ist das Hovertracks nur noch eine Achse mit zwei Rädern links und rechts halt. Und in der Mitte, da gibt es zwei kleine Flächen, wo man seine Füße draufstellen kann. Da ist dann aber halt so viel Technik eingebaut, dass dieses Ding automatisch die Balance hält. Man kippt also nicht nach vorne und hinten. Und wenn man nur auf einer Achse steht und wenn man dann die Fußspitzen halt ein bisschen nach vorne senkt, dann fährt das Teil auch noch los, und zwar ganz schön schnell und sehr intuitiv einfach von der Bedienung her. Kostet aber mehr als $1,000, also fast 850 Euro, also schon ein ziemlich teures Spielzeug, aber ein schönes.
Gleich gibt's noch mehr zu den Trends von der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Da werden wir nämlich mit dem Sascha Pallenberg vom Tech-Blog Mobile Geeks drüber sprechen. Jetzt aber erstmal Nasty Na mit Two Can Play That Game.
Know what I mean? I'm just venting a little bit. Some new shit that I'm trying. Listen, should I follow my mind or pay attention to my heart? I finally know what it's like to be sitting in the dark, separated from that light at a height that seems too far for me to jump back into that feeling of being imprisoned without bars. I know they say that love hurts, but I overcome this pain. After all, I'm feeling stupid like a kid without a brain. When your relationship is no longer floating, it starts to sink from the arguments that poked all those holes that left you drained. And we call each other names like we don't know each other's name. Got us both stuck at this point, like there's nothing else to gain. And that four-letter word is taking way too much in vain. Don't even know the reason, cause there's way too much to blame. But still I say it's sane, cause it's too late to complain. I just wish I would've practiced before entering this game. Caught love, once you're in it, trust me, nothing is the same. Trying to make it out unhurt, it's like jumping out a plane. Damn, good luck with that, good luck with that. But once I'm gone, I'm fucking gone, there ain't no coming back. Eat your heart out once I'm gone, what kind of lunch is that? Cupid shot me in my chest, what kind of gun was that? Now I'm heartless, my
chest is filled with darkness. I created a monster, might as well finish what I started. Might as well tell you to do you, cause you're doing you regardless. I be a fool to stick around, the fuck I look retarded. All these journeys I'll embarking at you, never taking part in. When I finally reach success, and the Bentley that I'm parking in the garage outside my mansion, cause I cannot do apartments. Lay the pieces to my broken heart inside the glove compartment. Feeling like you did me dirty, someone call the health department. Guess it's partially my fault, since I wasn't too involved with all that mushy gushy shit that kept my feelings from evolving. Now I'm sitting here trying to find a way to stop my world revolving around you. I'm trying to stop my world revolving around you. I'm trying to stop my world revolving around you. I'm trying to stop my world revolving around you. Yo, yo, yo.
When everything the same and you're praying that they change. When your mind is filled with worry and your heart is filled with pain. When one is giving up while the other still remains. With some feelings I'm here to let you know that you can play that game. When everything the same and you're praying that they change. When your mind is filled with worry and your heart is filled with pain. When one is giving up while the other still remains. With some feelings I'm here to let you know that you can play that game. You can play that game. You can play that game.
Also wer bislang tatsächlich noch gedacht hat, Netzmusik wäre eigentlich irgendwie immer nicht ganz so gut wie kommerzielle, dann kann ich euch sagen, also dieser Hit von Nasty Nah, Two Can Play That Game, hört sich auf jeden Fall so an, als könnte er auch irgendwie von A$AP Rocky von irgendeinem fetten Mixtape stammen. Ist aber eben Netzmusik und gibt's kostenlos im Netz und einen Download-Link bei uns im Blog zur Sendung. Trackback.com. Wir schauen mit euch immer noch in die Ferne, und zwar nach Las Vegas. Da hat in dieser Woche die CES, die Consumer Electronics Show, stattgefunden. Ist so eine große Messe für eben neue Technologie und Entertainment. Und da stellen dann lauter viele Hersteller ihre Produkte für das aktuelle Jahr vor. Smartphones, Tablets, Autos, alles Mögliche. Und Sascha Pallenberg vom Techblog Mobile Geeks, der war auf der Messe in Las Vegas mit dabei und hat selber auch ganz viele Geräte mal in die Hand genommen und durchgetestet. Unter anderem eben auch Smartphones. Und deshalb wollte ich von ihm wissen, gibt es denn da eigentlich wirklich noch, wie es vor ein paar Jahren mal so war, richtig große technische Neuheiten? Was war da dieses Jahr eigentlich los?
Genau das ist das Problem. Diese wirklich neuen technischen Errungenschaften gibt es da nicht mehr in dem Markt. Es wird dünner, es wird größer, es wird schneller, es wird hier und da bei anderen Firmen untereinander kopiert. Es ist wirklich hier sehr, sehr schwierig, ganz neue Technologien zu finden. Man kann vielleicht eher sagen, dass wir mehr so unbekanntere Marken, insbesondere die aus China kommen, die jetzt einfach auch auf die westlichen Märkte kommen und das nicht mit irgendwelchen Billigprodukten, sondern mit richtig guten Geräten. Und das ist generell ein Trend, der sich das gesamte Jahr hin fortsetzen wird.
Gibt es da ein spezielles Gerät, was du vielleicht da gerade im Kopf hast?
Es gibt vor allen Dingen ja ganz spezielle Hersteller. Das sind zum einen Oppo oder OnePlus One. Das sind so diese traditionellen neuen chinesischen Hardware-Startups, die irgendwie vor 2 Jahren mal gestartet wurden und die jetzt wirklich mit Qualitätsprodukten an den Markt gekommen sind. Zum Beispiel Oppo, da hatten wir nochmal ein persönliches Gespräch mit. Die haben das Oppo R5 vorgestellt, eines der dünnsten Smartphones, die es überhaupt gibt. Ich glaube, das ist nur 4,85 mm dick, also es ist wirklich hauchdünn. Und das Oppo N1, das ist ein Smartphone, die haben im Grunde genommen die rückseitige Kamera in so einen kleinen Drehmechanismus eingebaut, dass sie auch nach vorne gedreht werden kann, mit einer Fernsteuerung auch noch dabei. Und dass du ganz einfach die wirklich gute Qualität der rückseitigen Kamera auch nutzen kannst, um hochwertige Selfies zu schießen. Oder wenn du es mit vielen Leuten machst, dann nennen die sich ja mittlerweile Groofies.
Du hast ja auch neben den Smartphones Tablets und Notebooks unter anderem auch getestet. Ich vermute, es wird wahrscheinlich dasselbe sein. Alles wird so ein bisschen höher, schneller, besser. Oder gibt es da wiederum nochmal eine andere Entwicklung? Ja. Oder gibt es da vielleicht auch eine Annäherung vor allen Dingen mit den Smartphones?
Ja, also da fallen mir gleich 2 Produkte ein. Zum einen würde ich sagen, das beste Tablet der CES kommt nicht von einem Tablet-Hersteller, sondern von einem Automobilhersteller, und zwar von Audi. Im neuen Q7, in diesem SUV, gibt es ein Tablet dabei und das ist einfach wunderschön von Audi. Es ist top verarbeitet und wenn man das zum ersten Mal in der Hand hält, denkt man sich eigentlich, meine Güte, am liebsten möchte ich eigentlich nur das Tablet haben und nicht das Auto, was vor allen Dingen auch in einer Preisregion unterwegs ist, dass wir uns einfach nicht leisten können, durchschnittlich gesehen. Das tollste Laptop kam ganz klar von Dell. Und zwar der Dell XPS 13. Das ist ein ganz kleines 11.6-Inch Notebook. Aber was die geschafft haben, die haben ein 13.3-Inch Display in diesen Formfaktor, in diese Größe verbaut. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass es im Grunde genommen überhaupt keine Ränder mehr gibt. Ja, das Display geht wirklich von der einen Seite zur anderen Seite. Es sieht wunderschön aus. Es hat eine wahnsinnige Akkulaufzeit zwischen 12 und 15 Stunden, je nachdem, für welches Modell man sich entscheidet. Und es geht relativ, mit einem relativ günstigen Einstiegspreis los, und zwar bei $799 und ist schon Ende des Monats verfügbar. Und da war ich also wirklich begeistert von, habe gesagt, okay, das ist es, das ist mein nächstes Laptop.
Es gibt aber auch eine ganze Menge Geräte, du hast es davor schon angesprochen, die tatsächlich ganz schön teuer sind. Ich finde eigentlich auch die 799 Euro immer auch noch ziemlich teuer. Ist das so eine Entwicklung, auf die wir uns vielleicht einstellen müssen, dass, weil die Geräte eben immer mehr können, deshalb auch immer teurer werden und es gar nicht mehr so richtig gute Sachen für einen kleinen Geldbeutel gibt?
Nein, also die Entwicklung ist ganz klar, gute Premium-Produkte für Einstiegspreise auf den Markt zu bringen. Möchte ich ein bisschen mehr haben, dann muss ich auch ein bisschen mehr bezahlen. Aber ganz ehrlich, 799 Euro, dafür hat man vor 6, 7 Jahren kein vernünftiges Premium-Notebook bekommen. Aber auch Notebooks gehen ja schon im Bereich von 200 Euro los. Da gibt es zum Beispiel wieder so kleine Entwicklungen hin zu den Netbooks, die es mal vor so 6, 7 Jahren gibt. Asus, ein taiwanesischer Hersteller, hat dieses E-Book im Angebot. X205 nennt sich das. Da kann man für etwa 200 Euro bekommt man ein kleines Notebook, was unter 1 Kilogramm wiegt und was eine Akkulaufzeit von etwa 10 Stunden hat, für unterwegs, um im Netz zu surfen, um E-Mail zu schreiben, um auch vielleicht generell mit Word zu arbeiten, ist das eine tolle Sache. Ebenso sehen wir das auch bei Tablets und bei Smartphones. Nochmal, dieser Hersteller Asus hat sein Zenfone 2 vorgestellt. Das ist bezüglich der Ausstattung ein absolutes Top-Niveau. Also sagen wir zumindest ein Oberklasse-Niveau. Das kostet aber nur $199, beziehungsweise 199 Euro. Und das ist ganz klar ein Trend, getrieben natürlich auch durch den Wettbewerb, der aus China kommt.
Was nimmst du denn jetzt als Fazit mit von der CES? Was ist für dich so der Technologietrend für dieses Jahr?
Die wichtigsten Technologietrends sind ganz klar. Zum einen in der Tablet-, Smartphone- und Laptop-Welt, ja, da gibt es Detailverbesserung. Da werden wir nicht mehr die großen Sprünge erleben. Aber was ganz, ganz wichtig ist, Wearables, 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 überall, also nicht nur Smartwatches und nicht nur diese ganzen Fitness-Tracker, sondern das entwickelt sich wirklich weiter. Also viel im Bereich Smart Clothing, dass wir T-Shirts haben, wo Sensoren drin sind. Schuhsohlen mit Sensoren habe ich gesehen, wo ich ganz einfach diverse Sachen aufnehmen kann und tracken kann und sehen kann, wie ich mich bewege und daraufhin auch das so auswerten kann, dass zum Beispiel zukünftige Krankheiten erkannt werden können. Was aber auch noch wichtig ist, ist auch das hat man hier wirklich an jeder Ecke gesehen. Die Drohnen, die gibt es überall. Ja, es gibt so kleine Mini-Drohnen, die in die Handfläche passen und die du mit deinem Smartphone steuern kannst und die mal eben mit der kleinen Kamera ein bisschen durch die Gegend fliegen, beziehungsweise dir auch folgen und von dir da Fotos machen können. Das sind gerade so die Bereiche, die ganz spannend sind. Und last but not least, eine Industrie, die über 125 Jahre alt ist, die Automobilindustrie. Wie wichtig das ist, es gibt hier eine Halle auf der CES, die mittlerweile komplett von Automobilherstellern übernommen wird. Das hat es vor 4-5 Jahren noch gar nicht gegeben. Mercedes hat hier die Keynote gehalten mit ihrem selbstfahrenden Auto. Und das sieht nicht mehr aus wie das Google-Auto, sondern das sieht wirklich aus wie ein Auto. Und ich glaube, das ist ganz spannend und ein ganz spannender Trend. Mobile und Automobile kommen zusammen und das ist auch gut so.
Und Sascha hat mir noch eine kleine Anekdote verraten. Es gab nämlich auf der CES auch ein dreirädriges Auto, hinten ein Rad, vorne zwei, und das hat dann tatsächlich bei einem Testlauf ein Journalist aus Versehen geschrottet. Hups, blöd gelaufen. Noch mehr von der CES könnt ihr auf Saschas Blog Mobile Geeks nachlesen. Der war nämlich die letzten Tage in Las Vegas bei der großen Elektronikmesse dabei und hatte eben viele Geräte selbst in der Hand. Sieht auch gerade sehr schön aus, denn dieses Jahr war es mal wieder Zeit für einen Relaunch. Und das ist jetzt für euch Netzmusik von Suki und Windisch, Loriot.
see.
Idee bis zum radiofertigen Song, das ist ja manchmal wirklich ein sehr, sehr langer Weg. Suki und Windisch können auf jeden Fall ein Lied davon singen. Die hatten so einiges hinter sich. Die Festplatten sind gecrashed, deren Software ist abgestürzt, Rechner wurden geklaut, es gab Bugs, alles, was quasi das Fehlerherz begehrt, das war irgendwie dabei. Und deswegen konnten manche Songs gar nicht mehr so richtig überarbeitet werden und es gab nur so halbfertige Versionen und Entwürfe. Die haben sie jetzt nochmal überarbeitet, so ein Stück weit zumindest, und haben sie veröffentlicht. Und zwar heißen die jetzt Lost Records. Und es gibt sie kostenlos für euch im Netz und auf trackback.fritz.de. Da haben wir euch diesen Link dazu hingepackt, wo ihr dann genau diese Songs bekommt. Genauso wie natürlich alle anderen Netzmusik-Songs.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Wir stellen euch bei Trackback jede Woche einen Blogger oder eine Bloggerin privat vor. Kann auch mal ein Podcaster oder eine Podcasterin sein oder irgendwas anderes, was er oder sie da in dem Internet halt tut. Letzte Woche war hier Mona von der Tintenelfe bzw. vom Blog Tintenhain zu Gast. Und sie bloggt übers Lesen. Und die haben wir gefragt, wen sie uns denn für diese Woche empfehlen kann.
Die Leckerbox, das ist ein Foodblog.
wo die Leckermohne so Lunchbox zusammenstellt. Und danach hat man einfach auch keine Lust mehr, geschmierte Bämme mit ins Büro zu nehmen oder in die Schule, sondern möchte unbedingt was aus diesem, von diesem Block mit dabei haben.
Und genau deswegen ist jetzt die Leckermohne bei mir am Telefon. Hallo Simone.
Hallo Theresa.
Jetzt musst du uns natürlich erst einmal genauer erklären, was diese Leckerbox dann überhaupt ist.
Ja, diese Leckerbox ist, kann ich mir vorstellen, quasi wie eine Butterbrotdose, nur ein bisschen größer. Da sind aber nicht nur geschmierte Butterbrote drin, sondern da kann auch ein Salat drin sein, da kann ein Wrap drin sein, irgendwie eine gebackene Kich und dazu halt irgendwie ein bisschen geschnittenes Obst, Gemüse, was mir halt einfach für den ganzen Tag ein bisschen Abwechslung bringen soll und mehr Energie, als wenn ich einfach nur meine Käsestulle mit ins Büro nehme.
Das ist ja in dem Sinne sozusagen gar nicht die bahnbrechende neue Idee, dass man sich irgendwie Essen mit nach Hause nimmt, sondern eigentlich ist sozusagen die Box an sich das Neue da dran. Die kommt ja eigentlich aus dem Japanischen, zumindest hast du dich so ein bisschen inspirieren lassen, oder?
Richtig, ich habe mich von den japanischen Bento-Boxen inspirieren lassen, wo halt hauptsächlich irgendwie Reis drin ist, gekochtes Hühnchen, Fisch oder so. Und dann halt auch Obst und Gemüse. Und dieses Thema aus Japan ist gar nicht neu. Das, ja, ich habe jetzt keine genaue Jahreszahl im Kopf, aber es gibt so eine Geschichte, dass das schon zu Kriegszeiten die Soldaten mit ins Feld genommen haben, dass sie halt dort während den Kämpfen, hört sich jetzt makaber an, aber dass sie halt dort was zu essen hatten. Da kommt das ursprünglich her. Damit habe ich mich inspirieren lassen und da ich aber nicht jeden Tag Reis mitnehmen will und nicht japanisch kochen wollte jeden Tag, habe ich das für mich halt umgemodelt in deutsche, europäische Küche.
Und was war jetzt zum Beispiel in deiner letzten Leckerbox drin?
In meiner letzten, die von Freitag, da war noch ein paar Senfkartoffeln vom Tag davor drin, die ich übrig hatte. Da habe ich halt quasi Kartoffeln klein geschnitten, roh, habe die so ein bisschen angebraten wie Bratkartoffeln. Und aufgeschüttet mit einer veganen Milch und Senf und habe das halt was vor sich hin köcheln lassen, dass das halt nachher gar wird. Und das halt war von der Konsistenz her ähnlich wie so ein Kartoffelsalat. Dazu ein paar Äpfel, was hatte ich noch, Quittenapfelkompott war drin, eine Kiwi und ein paar Nüsse und getrocknetes Obst.
Und ist das was du wirklich nur so für dich, für deinen privaten Spaß irgendwie tust oder hast du auch beruflich eigentlich mit dem Essen irgendwie zu tun?
Nein, beruflich habe ich mit dem Essen gar nichts zu tun, sondern mehr mit Software und ich mache das halt wirklich für mich und meinen Freund privat. Ich packe unsere Boxen morgens und ausschlaggebend.
Der Freund, der freut sich aber, was?
Der freut sich, er sitzt jetzt vorm Radio wahrscheinlich und lacht. Ich habe das halt 2011 habe ich damit angefangen, weil ich damals noch viel im Außendienst war und habe halt gedacht, ach, diese tägliche Käsestulle ist irgendwie langweilig. Und habe halt immer abends warm gekocht und das hat man bei mir auch damals ziemlich an der Figur gemerkt. Also ich wollte da auch noch so ein bisschen abspecken und habe dann halt damals einfach mal damit angefangen. Und ich habe halt wirklich durch diese ganze Geschichte in anderthalb Jahren habe ich über 12 Kilo abgenommen und da kommt auch, glaube ich, immer noch mein Ehrgeiz und meine Energie hinter, dass ich gemerkt habe, dass das wirklich was gebracht hat.
Wow, das ist schon eine ganze Menge. Und ja. Du bloggst ja auch nicht nur darüber irgendwie, was du da eigentlich machst und was für eine Box du irgendwie vielleicht gerade wieder hergestellt hast, sondern du rufst auch andere Leute dazu auf, mitzumachen bei der Mittwochsbox. Erklär das mal.
Genau, die Mittwochsbox, die im Moment ein bisschen auf Eis gelegt ist. Ich habe sie erstmal stillgelegt. Ja, vielleicht muss ich sie doch wieder reaktivieren dieses Jahr. Also die Mittwochsbox habe ich angefangen Anfang 2013. Und zwar wollte ich die Leute animieren, auch mehr Essen von zu Hause mitzunehmen und halt nicht jeden Mittag zur Pommesbude zu fahren. Und angefangen hat das einfach mal wöchentlich, dass ich halt eine Woche vorher ein Thema bekannt gegeben habe, Thema zum Beispiel Salat. Und die Woche drauf sollten dann alle, die mitmachen wollten, ihr Salat entweder über ihren eigenen Blog, über Facebook, Instagram oder Twitter posten. Und ja, das war halt quasi so eine Rezeptesammlung, dass man die Leute animiert mitzumachen und halt da auch ein ganzer schöner Stapel an Rezepten zusammenkommt.
Na, dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht doch nochmal aufgelebt bekommen mit der Mittwochsbox. Ich werde einfach nochmal wieder ins Blog reinschauen. Aber jetzt kommen wir erst einmal zur Kurzfragerunde. Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Instagram.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual Gamer.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Sicherheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Wenn ich mir die alten Fotos angucke, denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, eigentlich müsste man sie löschen, aber sie gehören quasi zur Leckerbox dazu, auch wenn sie scheußlich aussehen, also bleiben sie auf dem Blog.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast, der nächste YouTube-Channel, was wir hier vorstellen sollen?
Das ist einmal aus dem Food-Bereich Kochwelt-Blog. Das ist die Samira. Die habe ich auch übers Bloggen kennengelernt. Bin auch privat mittlerweile ganz gut mit ihr befreundet. Die schreibt über vegetarisch delikate Rezepte. Und da hole ich mir auch immer ein paar Inspirationen. Und ja?
Genau, der zweite Vorschlag gleich hinterher.
Und der zweite Vorschlag, das ist die Steffi von Glasklar und Kunterbunt. Die macht sehr viel im Do-it-yourself-Bereich und im Interieurbereich. Und bei ihr gibt es jede Woche den Makro Monday. Das heißt, es werden Makroaufnahmen gepostet und jeder kann auch da mitmachen und Makroaufnahmen posten. Und ich finde ihre Fotos einfach nur total toll.
Ah, das klingt schön. Auf jeden Fall wird es dann wohl eine Bloggerin privat in der nächsten Woche wieder werden. Mone, gibt es sonst noch etwas, was ich vielleicht dich hätte fragen sollen?
Nein, im Moment eigentlich nicht.
Sehr schön, dann haben wir ein rundes Interview geschafft. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und ich danke dir.
Und ich danke euch, dass ich dabei sein durfte.
Gerne, viel Erfolg, mach's gut.
Okay, danke, tschüss.
Ciao. Und das ist Tapete, Leaving Berlin, ein Song.
In der Innenstadt under the bridge machten eins Menschen Mucke und anderen Shit. Damals wurde mal die Wand angepisst, heute setzt das Ordnungsamt eine Frist. Es waren gerade die Alternativen, die Touristenmagneten, die Stadt expandierte. Bald kommt der Ansturm in Stocken, denn die, die noch kommen, können nur noch shoppen. Überall die Sanierungsarbeiten zur schöneren Stadt für die, die viel reisen. Und die Mieten, die steigen und steigen, sogar bei den Putzen direkt an den Gleisen. Es ist laut hier und schmutzig und stinkt all die Autos, die Clubs und die Pimps. Überall wird gesoffen, gebaut und gekloppt, es riecht nach gebrautem und Pott. Der neue reiche Kiez mit den City-Toiletten bleibt voll von den Schnarrern nach Kippen und Essen. Der saubere Park, all die vielen Bars, umzingelt von Dealern, die dealen mit Gras. Hundertschaften, saudichte Partyprolls, Telefon 110, gratis Call. Eine Streife, Blaulicht, Martinshorn reißt aus dem Schlaf, wer mit Fenster zur Straße wohnt. Auf der Suche nach urbanen Kicks wird all das zertrampelt, was wunderbar ist. Was hier berührte, bunt war und ist, Errungenschaften des Untergrundes. Was die Suche nach Freiraum betrifft, wird all das errichtet, was niemand vergisst. Wachsend dem Schatten den Rücken zu wenden, durch Risse von alten Gemäuern zum Licht.
Lass mal in Berlin versuchen. 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 Lass
Der Berliner Rapper Tapete schmeißt ja seine Musik gerne kostenlos ins Netz, unter der Creative Commons Lizenz. Und morgen wird er bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag, mit Christoph Schrag zu Gast sein, bringt sein neues Album mit, hat natürlich auch wieder jede Menge andere spannende Geschichten zu erzählen. Gerade habt ihr ihn eben gehört mit eben Leaving Berlin. Und wenn ihr aus irgendwelchen Gründen keine Zeit habt, morgen Unsigned zu hören von 17 bis 20 Uhr, dann könnt ihr ihn auch bald live sehen. Und zwar in Weißensee spielt er demnächst ein Konzert, und zwar am 24. Januar im BC 6. Und leider ist Trackback damit auch schon wieder am Ende angekommen. Ich muss mich von euch verabschieden, das aber nochmal mit einer allerletzten Netzmusik von Martin Buchs. I Know heißt der Song. Alle Songs, alle Netzmusik-Songs, die ihr immer hört, kriegt ihr in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt's dann auch gleich kurz nach der Sendung den Podcast mit allem, was ihr hier gehört habt, auch nochmal zum Nach- und immer wieder anhören. Ich sag tschüss, ich bin Theresa Sickert. Wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut! Thanks for watching!
Fritz.
Und das hört man.